den Punkt genauer markieren, an dem wir angelangt sind. Und zwar habe ich von Anfang an gesagt, also ganz am Anfang der Veranstaltung, dass das Urerlebnis des Filmes, ja, des Kinos, Urerlebnis des Kinos, ist die Ohnmacht des Betrachters, ja, die Ohnmacht des Zuschauers. Sagen wir, der Verlust der Subjektivität, ja, bei der Kinobetrachtung, bei der Filmbetrachtung. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass das der Punkt ist, an dem die ganze Kritik hier eigentlich mal ansetzt, kulturkritische Positionen formuliert werden, kulturkritische Haltung dem Film gegenüber, überhaupt die Möglichkeit bekommt, sich zu formulieren. Das heißt, man sagt, der Mensch ist als Kinobetrachter passiv, verliert seine Subjektivität, verliert seinen eigenen Standpunkt, wird gefesselt vom Film, verliert seine Freiheit im Umgang mit dem Kunstgegenstand, seine Freiheit, selbst den Rhythmus und die Zeit, seine Aufmerksamkeit zu bestimmen, und verliert man dieses Recht oder diese Möglichkeit, die eigene Aufmerksamkeit zu lenken, verliert man sozusagen alles. Und das ist sozusagen das Schicksal in einer vom Film beherrschten Welt, das Schicksal des Betrachters in einer medialen Welt überhaupt. Und ich habe auch gesagt von Anfang an, dass dieses Buch von Deleuze interessant ist, vor allem, weil dieses Buch eine völlig andere Perspektive wählt, eine entgegengesetzte Perspektive, sagen wir so, aber ausgehend aus dem gleichen Punkt. Nämlich Deleuze auch beginnt im Grunde damit, oder das wird eher so klar in der Mitte des Buches formuliert, dass er das Kino par excellence, der Film par excellence, eben der Ort sieht, an dem die Subjektivität verloren geht, das Subjekt sich auflöst und verneint wird. Nun aber, da Deleuze in der Tradition des Poststrukturalismus steht, in der Nietzscheanischen Position, in der Heideggerianischen Tradition, das heißt in einer Tradition, die sowieso und von Anfang an davon ausgeht, dass das Subjekt keine so gute Sache ist, und den Subjektverlust von Anfang an thematisiert und bejaht, wählt Deleuze eine andere Strategie, nämlich er bejaht den Film. Aber er bejaht den Film eben aus der gleichen Voraussetzung, aus der andere den Film kritisieren. Das heißt, er sieht auch den Film als Ort des Subjektverneinung, des Subjektivitätsverlust. Nur er meint in diesem Sinne, es gibt noch einen Anspruch. An meine Sache überhaupt anders unterbringen. Ja. Also, wenn man also sagt, der Film ist der Ort, an dem dieser Subjektverlust stattfindet, dann ist der Film dafür eigentlich prädestiniert, sagen wir, eine kulturelle Erfüllung des nietzscheanischen Traumes. Man kann sagen, dass Nietzsche ja beginnt, nicht wahr, mit der Idee eines Gesamtkunstwerks, ja, mit der Idee eines Musikdramas, einer Oper verstanden als in der Tradition von Wagner. Das heißt, eine Veranstaltung, die den Einzelnen sich in sich selbst so einbezieht und so fesselt und so willenslos macht, passiv macht, dass der Betrachter in diesem Gesamtkunstwerk völlig aufgeht. Und so kann man sagen, dass der moderne Film, also der Film des 20. Jahrhunderts, ist das, was Wagnerische Oper war für das 19. Jahrhundert. Ja, das ist eine weitere Ausprägung eines Gesamtkunstwerks, das sozusagen auf alle Sinne wirkt und sich mit einer Notwendigkeit abspielt, mit einer Kraft abspielt, die den Betrachter überwältigt und eigentlich in sich einbezieht und eben auch subjektlos widerslos macht. Die Bezüge auf Wagner waren auch sehr verbreitet, auch in der Theorie und der Selbstreflexion vieler Regisseure im 20. Jahrhundert. Zum Beispiel Krieg der Sterne, Lukas ja, hat sich immer gesehen als Wagner-Schüler. Es handelt sich eben um diesen Kampf der Zivilisationen, nicht wahr? Kampf der Völker oder Kampf Materialschlacht sozusagen auf allen Ebenen, die ja diese Socken erzeugt, in dem der Einzelne verschwindet. Nun, nimmt man also diesen Weg, wie der löst, dann muss man allerdings irgendwie demonstrieren, dass der Film keinen Ursprung sozusagen im Kunstmachen hat. Das heißt, der Film hat keinen Autor. Und das ist im Grunde das Ziel des Buches. Ja? Das heißt, erst wenn Deleuze demonstriert, dass der Film keinen Autor hat, kann er sozusagen diese verpflichtende Kraft des Films bejahen, die ja auch den Betrachter als Objekt entmachtet. Denn wenn zum Beispiel der Autor bleibt, der Betrachter wird aber entmachtet, dann kann man immer sagen, es ist eine Manipulation, es ist eine Diktatur und so weiter. Und so sieht man das meistens. Ja? Man sagt, der Betrachter ist ein passiver Zuschauer und der Regisseur und die Industrie, Hollywood und so weiter sind aktive Kräfte, die manipulativ sind, die dominierend sind, die mächtig sind, die diktieren. Und man sagt das, weil man glaubt, dass sie Autorenschaft haben und dass sie fähig sind, so etwas zu tun wie den Film zu produzieren, den Film zu machen. Wenn ich aber beweise, dass auch auf der Ebene der Produktion, der Filmproduktion, kein Autor gibt, dass der Film so etwas ist, was eine unmittelbare Manifestation einer ontologischen Lage, die weder vom Autor noch vom Betrachter kontrolliert werden können, dann bekommt der Film eine Wahrheit, der man sozusagen sich gerne unterwirft. Ja? Man unterwirft sich nicht gerne dem Diktat eines anderen Menschen. Ja? Und solange man das Gefühl hat, der Film wird von jemandem manipuliert, dann ist man unzufrieden. Erkennt man aber, dass der Film sozusagen ist eine ontologische Manifestation des Lebens selbst, der inneren Beschaffenheit der Welt, dann akzeptieren wir den Film und akzeptieren unsere eigene Passivität in Bezug auf den Film. Das heißt, die Gesamtstrategie das Buch besteht darin, zu demonstrieren, Autorenlösigkeit des Films, die Tatsache, dass der Film nichts anderes als die Welt an sich demonstriert, zum Ausdruck bringt, manifestiert. In diesem Sinne ist die Strategie von Deleuze nicht weit entfernt von der allgemeinen Strategie des französischen Denkens seit Ende des der 50er Jahre, das heißt der Tod des Autors. Es ist der gleiche Tod des Autors, nur anders formuliert. So wie Blanchot und Foucault und viele anderen in den 50er, 60er, 70er Jahren versucht hatten zu zeigen, dass die Sprache sich selbst entfaltet, dass die Sprache sich selbst manifestiert, dass sie nicht vom Autor gelenkt wird, sodass sozusagen der Leser sich nicht benachteiligt fühlen soll, er ist sozusagen in Bezug auf die Sprache in der gleichen Position wie der Autor im Grunde. Sozusagen ist, beide sind passive Mittel, Staffage in der Selbstentfaltung der Sprache. Also wird mit vielen Veränderungen und mit vielen Modifikationen und oft in einer sogar schwer erkennbaren Form, was das Buch auch interessant macht, diese Strategie der Autorenlosigkeit oder des Todes des Autors übertragen auf den Film, sodass Deleuze Schritt für Schritt versucht zu zeigen, dass der Film nicht gemacht wird und nicht gemacht worden ist, ja, sondern der Film entfaltet sich sozusagen genauso wie die Sprache sich entfaltet. Und zwei Stationen haben wir verfolgt. Die erste Station ist Zeitbewegung, Zusammenhang. Ja, das war die erste Phase. Und da unterscheidet, ich erinnere Sie daran, da unterscheidet Deleuze zwischen zwei Bewegungen, ja, nicht wahr, oder zwei Zeiten. Eine Zeit ist die Bewegung der Körper, die gefilmt wird. Eine andere Zeit ist die Dauer des Films selbst, eine innere Transformation, die im Film, mit dem Film oder im Zuschauer, auch im Autor stattfindet, in diesem Zeitraum, in dieser Dauer. Und diese Dauer, die ist die eigentliche Bewegung, diese Dauer ist nicht zu kontrollieren, die kann der Film nicht kontrollieren, die kann der Autor nicht kontrollieren, die kann auch der Zuschauer nicht kontrollieren, sondern es handelt sich um die Zeit einer inneren Transformation, die nicht gefilmt wird, sondern die sozusagen der Film trägt. Und zweiter Schritt war sozusagen Desubjektivierung, sagen wir so, Desubjektivierung der Montage. Wir haben das, was Eisenstein, und Eisenstein ist ja der Theoretiker der Montage im 20. Jahrhundert, was Eisenstein als Theorie der Montage dargestellt hat, das haben wir gehört. Und es ist ganz klar, diese Typ der Montage ist sehr autorenzentriert. Ja, ich war so, wie Eisenstein die Sache darstellt, als Attraktion, als Montage oder als Spiel der Attraktionen oder als Erzeugung der Effekte, als Erzeugung der starken Bilder, der pathetischen Bilder, die den Betrachter unmittelbar angreifen, sozusagen fast physisch angreifen. Diese ganze Rhetorik von Eisenstein, eine sehr aktivistische Rhetorik und eine sehr manipulative Rhetorik. Es geht darum, dass der Autor ständig mit den Bildern hantiert und manipuliert, um sozusagen die maximale Wirkung, auch propagandistische Wirkung zu erzeugen. Haben wir auch gesprochen, also politische und sonstiges. Dass diese ganze sehr, sehr ausgeprägte autorenzentrierte manipulative Haltung, die wird von Deleuze in seinen Kommentaren zur Montage völlig entkräftet. Weil er sagt, die Montage ist im Grunde nur dann möglich und funktioniert nur dann, wenn man reale Welt gegensetzt, ja, nicht wahr, montiert. Das heißt, die Montage wird verankert in einem System der Gegensätze. Krieg, Frieden, oben, unten und so weiter. Und diese ganzen Gegensätze und ihre Dialektik, die ist ja sozusagen nicht von Eisenstein erfunden, konnte nicht von Eisenstein erfunden werden. Das heißt, das Einzige, was der einzelne Autor tun kann, er kann sozusagen die Dialektik, diese Gegensätze ausbeuten. Er kann versuchen, diese Gegenüberstellungen in die Bilder zu bringen und so seine Filme aufzubauen. Aber er findet diese Dialektik nicht und er macht in diesem Sinne die Montage nicht. Die Montage wird dadurch verankert in der Logik der Welt selbst. Die Welt ist ja dialektisch. Die Welt bildet sich als Spannung zwischen den Gegensätzen. Und wenn diese Spannung, diese Übergänge und diese ganze Bewegung und sich ablösende Gegensätze, so weiter, wenn das alles in Film manifestiert wird, dann kann man nicht sagen, manipulativ oder nicht manipulativ, man kann nicht sagen, subjektiv oder nicht subjektiv. Es gibt ein Substrat, eine Dialektik, ein dialektisches Substrat, eine Spannung zwischen den Gegensätzen, die ja sozusagen nicht von einem bestimmten Autor, sei es Eisenstein, so, verwaltet werden kann. Er kann das nur sozusagen sich sehen lassen, ja, sagen wir so. Aber er kann das nicht erfinden. In diesem Sinne zeigt sich oder wird sozusagen die Perspektive dermaßen verändert, dass Eisenstein eher als Opfer, nicht wahr, diese Dialektik dargestellt wird. Er ist derjenige, der sozusagen von dieser Dialektik getragen wird und nicht diese Dialektik manipulieren kann. Und in diesem Sinne ist der Eisenstein genauso wie jeder andere dann Betrachter seines Films. Ja? Er ist genauso jemand, der diese Logik und diese Dialektik entwickeln, nur sehen kann, kann sie nicht produzieren, sondern ist sozusagen genauso ausgeliefert eine gewisse Logik wie der Zuschauer auch. Also wir haben in dieser Interpretation eine völlige Umkehrung. Ja, ich war der Perspektive, aus der die Filmemacher selber gedacht haben, und die theoretischen Ansätze, aus denen sie gehandelt haben, ja, oder der Programmatik. Diese Programmatik zeigt sich als illusionär, ja, bei dieser Art Betrachtung. Illusionär, das heißt, die Filmemacher massen sich an, sozusagen treten, also Helden, ja, die Sichtbarmachung auf. Sie massen sich an, Bilder und ihre Kombinationen zu produzieren, ja, zu erzeugen und uns zu zeigen. Stattdessen sind sie genauso ohnmächtige Betrachter eines gewissen Prozessen, wie wir ja auch. Und sind wir alle im gleichen Boot sozusagen, dann verändert sich generell die Lage, ja, auch in Bezug auf die Rezeption des Films. Und diese Lage ist noch verschärft in der Interpretation des deutschen Expressionismus hier, nicht wahr? Das heißt, wenn bei Eisenstein immer noch, sagen wir, ein gewisser Rhythmus oder sich ablösende Bilder, nicht wahr, doch stark sich unterschied von den Bildern selbst. Und man konnte ja sagen, es gibt ein Diktat, dann zeigt ja oder will zeigen Deleuze, dass zum Beispiel bei noch radikaler Montage, die ja nach seiner Meinung Fritz Lang und Murnau und andere Autoren des deutschen Expressionismus anwenden haben, dieser Unterschied verloren geht. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr unterscheiden, sagen wir, angesichts der Grenze zwischen Hell und Dunkel, zwischen Licht und Finsternis, kann man nicht mehr unterscheiden zwischen Montage und Nichtmontage. Ja, der einzelne Bild ist genauso sozusagen zerteilt, ja, ist genauso zerfällt im Grunde in zwei Bilder, Bild des Finsternis und Bild des Lichtes, verliert sozusagen seine Einheit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird die Selbstablösung oder sagen wir die mathematische Ablösung der Bilder wird auch diktiert durch eine Logik des Kampfes zwischen Dunkelheit, zwischen Finsternis und Licht. Ja. Das ist so, sowohl die innere Struktur des Bildes wie auch der Übergang von Bild zum Bild werden diktiert von einem Licht, Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und so ein Kampf zwischen Licht und Finsternis ist auf jeden Fall nicht die Sache von Murnau und Lang, ja, und kann auch nicht sein. Es ist nicht etwas, was von ihnen hergestellt, erfunden oder verwaltet wird, erzeugt wird. Sondern es handelt sich um die Grundbedingungen der Sichtbarkeit überhaupt, um ein Spiel, das älter ist sozusagen als jeder Versuch, dieses Spiel zu benutzen, zu einem Zweck und zu anderen Zweck. Das heißt, das Kino zeigt sich in seiner äußersten Möglichkeit als autorenlos. Ja? Man kann ja sagen, dass dieses Buch von Deleuze ein Kampf schrieb gegen den Begriff Autorenfilm. Und es ist interessant, dass es auf der einen Seite ist ein Kampfschrift gegen den Begriff Autorenfilm, auf der anderen Seite ist es ein Kampf für das experimentelle Kino, ja, sagen wir so. Also für die filmische Avantgarde. Und es ist eine Apologie der filmischen Avantgarde, aber es ist eine Apologie der filmischen Avantgarde als Kampf gegen den Begriff des Autors und gegen den Autor. Eine paradoxale Situation. Und diese paradoxale Situation wird hier absolut klar, und wie das alles funktioniert, eben jetzt. Ja, weil jetzt möchte ich Ihnen präsentieren, was ja Deleuze unter dem Bild versteht. Und das ist sozusagen der zentrale Punkt, auch für das ganze Buch. Und das ist auch der zentrale Punkt für den Begriff der Autorenschaft, das heißt, wie entstehen die Bilder überhaupt, welche auch immer. Und diese Frage, wie entstehen Bilder als solche, da wird auch die Antwort verankert auf die Frage, inwieweit das Kino fähig ist, sozusagen die Wahrheit der Bilder im weitesten Sinne des Wortes. Auch die Fotografie gleichzeitig. Darüber ist ja auch die Rede. In diesem Kapitel, inwieweit sie fähig sind, überhaupt sozusagen die Wahrheit der Welt zu demonstrieren. Nun, auf der philosophischen Seite spricht oder zitiert Deleuze ständig nur Husserl und Bergson, wobei er einen anderen meint, ständig, nämlich Heidegger, aber den Namen nennt er nicht. Aber die ganze Formulierung und so weiter sind sehr vertraut allen, die Heidegger gelesen haben, und sicherlich er argumentiert mit dem Heidegger weitgehend. Er will aber nicht, ganz bestimmt, er will nicht sozusagen sich involvieren lassen in ein sehr, sehr kompliziertes Gespräch über Heidegger, mit dem Heidegger. Und er argumentiert meistens mit dem Heidegger, immer wieder gegen den Heidegger, aber nirgendwo explizit, ja, weil er sich scheut, wahrscheinlich diese Aussage. Und er beginnt aber seine Untersuchung, genauso wie Heidegger seine Untersuchung in letzter Zeit beginnt, nämlich mit der Frage, wo liegt der Ursprung des Lichtes? Wo kommt das Licht her? Und meint, dass Husserl, auch wie Heidegger es meint, dass Husserl im 20. Jahrhundert derjenige war, der radikalsten die These vertreten hat, das Licht kommt vom Menschen. Sagen wir so. Das heißt, die Materie, die Welt sind dunkel und dann kommt so etwas wie das Auge in die Welt. Und das ist die entscheidende Voraussetzung, irgendwann für ein Denken über die Bilder generell. Ja, das heißt, warum denken wir, dass wir die Bilder produzieren? Sicherlich nicht deswegen, weil wir sie irgendwie tun. Ja, das heißt nicht in dem Sinne, dass wir sie malen, oder nicht in dem Sinne, also nicht primär, ja, weil in dem Sinne, dass wir sie malen, nicht primär in dem Sinne, dass wir Dinge produzieren. Dinge produzieren bedeutet nicht Bilder produzieren, sondern umgekehrt. Die Möglichkeit, Dinge zu produzieren, ist verankert in der Möglichkeit, Bilder zu produzieren. Wir denken ursprünglich, dass wir Bilder produzieren, weil wir denken ursprünglich, dass nur weil wir die Augen haben, die Bilder überhaupt da sind. Das heißt, wir können uns nicht vorstellen, eine Situation eines Bildes ohne Betrachter. Wir können uns nicht vorstellen, dass die Bilder entstehen und sind sozusagen jenseits unserer Wahrnehmung. Für uns sind die Bilder abhängig von unserer Wahrnehmung. Dort, wo das Auge, das menschliche Auge, wo das Subjekt nicht gibt, dass die Bilder wahrnimmt, dort gehen wir nicht davon aus, dass es überhaupt Bilder gibt. In diesem Sinne geht man automatisch davon aus, dass, ich weiß nicht, auf dem Mars vor kurzem gab es keine Bilder. Es gab keine Bilder und jetzt gibt es ja Bilder, weil das kann man sich sehr einfach, das verlängerte Auge der amerikanischen Kosmischen Investigation und von NASA. Und dieser Auge hat angefangen, Bilder zu erzeugen. Bilder zu erzeugen, uns zu schicken und so weiter. Das heißt, die Bildproduktion beginnt dort, wo das Auge erscheint. Also auf dem Mars gibt es ja jetzt Bilder, aber auf der Venus gibt es ja nach wie vor keine Bilder. Oder ich weiß nicht, wo ist diese Augen noch nicht da ist. Oder wir gehen davon aus, dass das Auge noch nicht da ist. Und diese Vorstellung, dass die Bilder zunächst einmal durch die Wahrnehmung erzeugt werden, diese Vorstellung liegt zugrunde jeder Theorie der Autorenschaft in Bezug auf Bilder überhaupt. Das heißt, wenn ich als Künstler, wenn ich als Filmemacher sage, ich erzeuge Bilder, die ich anderen zeige, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich diese Bilder ursprünglich gesehen habe. Ich musste sie gesehen haben, damit ich anderen zeigen kann. Und ich habe sie ursprünglich gesehen, weil ich sie durch meine Wahrnehmung erzeugt habe. Ich bin gekommen und weil ich darin entstanden bin. Diese Erzeugung durch Wahrnehmung oder diese Erzeugung der Bilder durch die Präsenz des Auges, das ist die Grundfigur, nach Heidegger auch die Grundfigur des Denkens überhaupt. Die Präsenz Menschen in der Welt überhaupt. Der Mensch denkt sich als jemanden, der die Bilder erzeugt, weil er in die Welt ist. Ist er nicht in die Welt, ist die Welt ohne Bilder. Das bedeutet auch nicht, dass wir zum Beispiel uns nicht vorstellen können, dass etwa auf dem Mars Bilder gibt, wenn wir dort nicht gewesen wären. Aber was bedeutet, wir stellen uns vor, auf dem Mars gibt es ja Bilder. Das bedeutet nichts anderes, als wir ein Wesen uns vorstellen, wie wir auch die Augen hat und diese Bilder sehen kann. Zum Beispiel, wir können uns vorstellen, dass auf dem Mars Marsbewohner sind, immer schon gewesen, und die haben Bilder gesehen, die haben Bilder erzeugt, und wir können jetzt mit ihnen sozusagen darüber reden, wenn wir unsere eigenen Bilder bekommen haben, unsere Bilder vergleichen. Wir können aber unsere Bilder nicht mit Bildern von Mars vergleichen, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es so etwas wie Marsbewohner ist. Dann sind unsere Bilder unvergleichbar. Sie sind so, wie sie sind. Na gut, das ist eine tief verankerte Vorstellung. Und eben gegen diese tief verankerte Vorstellung ist dieses Kapitel geschrieben. Das heißt, Deleuze will ein gewisses Modell entkräften. Und wie gesagt, das Modell besteht darin, dass die Welt ohne Bilder ist, das heißt dunkel ist, irgendwie schwarz. Und dann kommt der Mensch mit dem Auge und erzeugt Licht. Erzeugt Licht in dem Sinne, dass er diese Sichtbarkeit erzeugt. Und das ist das, was wir Aufklärung. Ja, der Aufklärung ist eben dieser Glaube daran, dass der Mensch so etwas in sich trägt wie ein Licht. Ja, und mit diesem Licht kann er die Welt erklären. Ja, das heißt, zunächst einmal sozusagen beleuchten, dann untersuchen und dann erklären. Das ist die ganze Figur der Klärung und der Aufklärung, der Beleuchtung und so weiter. Das sind alle diese Metaphern, die damit zusammenhängen, dass der Mensch immer eine Lichtquelle ist. Und so beschreibt auch Husserl, ja, war die Bewegung des Menschen in der Welt. Er sagt, ich gehe sozusagen durch die Welt und ich konstituiere diese Welt. Ich konstituiere diese Welt dadurch, dass ich vom Bild zum Bild gehe. Sozusagen, ich gehe weiter und weiter, erzeuge ständig Bilder. Und durch die Reflexion dieser Bewegung verbinde ich diese Bilder miteinander, und diese Verbindung, also diese Konvention zwischen Bildung und Verbindung, so erzeuge ich die Welt. Erzeuge ich die Welt durch meine Bewegung und durch diese Ablösung von einem Bild zu einem. Das heißt, ich bin aktiv, die Welt ist passiv, ich bringe in die Welt die Bewegung, die Welt bewegt sich nicht, und dadurch erzeuge ich die Bilder. Das ist dieser sozusagen ursprüngliche Konstellation, die drei Elemente in sich mit einschließt, dieses Modell, ja, der drei entscheidenden Elemente. Das ist die Subjektivität, das ist die Bewegung der Subjektivität in der Welt, das ist die Erzeugung der Bilder und das Herstellen des Zusammenhangs. Und das ist nichts anderes als eine gewisse Einleitung zu Filme machen. Ja. So. Die Subjektivität kommt in die Welt und macht aus dieser Welt einen Film. Ist das so, dann ist jeder Film ursprünglich in einem Sehen verankert, ursprünglich im Auge verankert und ist sozusagen Effekt eines individuellen Umgangs. Na gut, das ist genau das, was, wie gesagt, Deleuze nicht will. Was will er stattdessen? Stattdessen behauptet er Folgendes. Er sagt, in der Tat findet man so etwas bei Bergson, wenn man Bergson liest. Aber man muss Bergson schon mit gewissen Augen lesen, ja, auch schon mit gewisser Intention lesen. Und zwar mit einer Intention, die nicht von Bergson stammt, sondern die von Nietzsche und Heidegger und Foucault vor allem stammt. Aber wenn man mit dieser Intention Bergson liest, dann tatsächlich findet man bei Bergson Folgendes. Bergson sagt, na gut, sowas wie Körper gibt es ja zum Beispiel in der Welt nicht. Das habe ich mal erwähnt, glaube ich. Ja? Sowas wie Körper gibt es ja in der Welt nicht. Warte. Nehmen wir einen Körper, dieser Körper besteht meinetwegen aus Molekülen, aus Zellen und dann Zellen aus den Molekülen. Aus den Atomen oder Atomen aus den Elementarteilchen und Elementarteilchen aus Wellen. Und so kann man sagen, dass die Welt besteht nicht aus Körper, sondern besteht aus Wellen, aus kleinen Wellen. Und zwar aus so kleinen Wellen, dass wir diese kleinen Wellen nicht registrieren mit unseren Augen. Und registrieren wir mit unseren Augen diese Wellen nicht, dann bedeutet es nichts anderes, als wir diese Wellen als etwas Dunkles registrieren. Das heißt, ich sehe einen Körper und ich sehe einen Körper, weil ich diese eben, weil die Vibrationen zu klein sind. Sind die Vibrationen größer, dann registriere ich sie. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte so ein Auge, das alle Bewegungen registrieren könnte, als die kleinsten, dann hätte ich überhaupt nicht Dunkles gesehen. Ich hätte dann gar nichts Dunkles gesehen und ich hätte in diesem Sinne auch keine Bilder gesehen. Das heißt, das ist ja interessanter und entscheidender. Das heißt, wenn man sagt, die Bilder entstehen im Auge, dann hat man das Gefühl, je besser man sieht, desto mehr Bilder kriegt man sozusagen. Ja? Das Auge muss besser werden. Genau. Dann sieht man auch mehr. Dazu braucht man Brille und vieles anderes. Aber stellen wir uns vor, das Auge wird besser. Das bedeutet genau. Sieht kleiner. Dann irgendwas sieht es nicht, gar nichts mehr. Ja, aber das sind nur Wellen. Und Wellen ist nur das Licht. Ja, was heißt Wellen? Wellen ist Licht. Wellen ist das. Ja, die kleinste Welle ist Licht. Das heißt, in dem Moment, in dem man wirklich gut sieht, mit dem guten Auge, sieht man gar nichts. Das bringt uns auf die Idee, dass wir überhaupt deswegen etwas sehen, weil wir schlecht sind. Hätten wir wirklich gut gesehen, hätten wir gar nichts gesehen. Und das bringt uns auf die Idee, dass die Welt durch das schlechte Sehen oder das defizitäre Sehen erzeugt wird und nicht durch das bessere Sehen. Das heißt, nicht wir bringen das Licht in die Welt, sondern die Welt ist ein Ozean des Lichtes. Ist ein Ozean des Lichtes. Es gibt in der Welt nichts anderes als Licht. Und es bedeutet, dass in der Welt nichts anderes, wenn wir überhaupt sagen wir, Licht ist Sichtbarkeit. Licht, dann können wir sagen, dass in der Welt nichts anderes gibt als nur Bilder. Und zwar Lichtbilder in großer Menge, in unendlicher Menge, kleine, große und so weiter. Bilder, die sich ständig bewegen, ablösen und so weiter. Also ein riesige Reservoir, gleichzeitig wirbar, sich ständig ablösenden, bewegenden Bilder. Und wären wir auch so, das heißt, hätten wir eben eine absolute Empfindsamkeit, hätten wir auch die Möglichkeit, alle diese Bilder zu sehen, sie sind sozusagen nicht von uns erzeugt, sondern nur registriert. Aber wir können sie nicht registrieren, wir sind sozusagen selber, und das ist ja diese Umkehrung des Modells, wir sind schwarz, wir sind dunkel. Wir sind undurchlässig, für das Licht undurchlässig, sagt Deleuze. Wir sind so wie, wir sind schwarze Schichtträger. Das sind also schwarze Elemente, undurchlässige Elemente in einem Ozean des Lichts. Wir lassen nicht alle Wellen durch uns hindurch. Und daraus entstehen die Bilder, über die wir verfügen. Das heißt, wir verfügen nur über einen Teil der Bilder. Die meiste Teil der Bilder geht durch uns. Einfach. Alle die Atome und Moleküle und so weiter, wir merken es nicht. Sie gehen durch uns hin. Diese Lichtwellen. Wir registrieren allerdings nur einige Bilder. Einige Bilder, die sozusagen an uns stecken bleiben, weil wir für diese Bilder undurchlässig sind. Das heißt, wir erzeugen die Bilder dadurch, dass wir nicht sehen, dadurch, dass wir nicht empfangen, dadurch, dass es nicht durchlässig sind und so weiter. Das heißt, durch, sagen wir, Nichtwahrnehmung. Ja, dazu sind die Bilder, dass wir nicht wahrnehmen. Es ist ein völlig anderes Modell. Ja? Das heißt, die Welt ist voller Bilder und unsere Körper leisten so etwas wie die Zensur. Ja? Und diese Zensur führt dazu, dass wir die meisten Bilder nicht sehen. Die gehen durch uns hindurch. Wir sehen nur die Bilder, die an uns hängen bleiben. Das ist das Modell, das in einer sehr originellen und wirklich bewundernswerten, brillanten Weise eine Grundfigur wiedergibt, von der man wirklich sonst nicht annimmt, dass sie ohne weiteres auch die Bilder erzeugen. Sozusagen übertragen werden kann, das ist eben das Modell des Sprechens bei Foucault. Weil meistens sagt man, wie man sagt, wo entsteht die Sprache? Im Denken. Ja. Ich denke etwas, also sage ich. Das heißt, man geht davon aus, dass die Sprache in der Welt nicht gibt. Stattdessen, ich bringe die Sprache in der Welt. Und zwar, ich bringe die Sprache in der Welt, weil ich beginne zu denken und ich beginne dann zu formulieren, was ich gedacht habe. Und dieses Modell, auch der realen Erzeugung der Sprache, ersetzt Foucault durch ein anderes Modell, und zwar das Modell der Zensur. Er sagt, wir haben eine Sprache, das heißt, wir haben so viele Lauten, wir haben so viele Regeln der Erzeugung, wir haben so viel Syntaxis, wir haben so viele. Von der ganzen Technik, ja, von der Sprache zu haben. Und siehe da, wir benutzen nur einen Teil davon. Unsere sozusagen Regeln und unsere Apparatur zur Sprache erzeugen, kann sehr, sehr viel mehr erzeugen, also unendlich viel mehr erzeugen, als wir eigentlich zu einer gewissen Zeit benutzen können. Das heißt, nicht wir erzeugen die Sprache, sondern wir sozusagen, wir benutzen die Sprache nur zum Teil. Die Sprache ist so wie Ozean auch eben, oder Erde oder Kosmos. Ja? Wir sozusagen, wir bewohnen einen kleinen Teil der Sprache. Das ist eine riesige Welt, die meisten Menschen da ist. Und wir bewohnen einen Teil davon. Sozusagen unsere Körper bilden seine Zensur, unsere Imagination bildet eine Zensur, weil wir nicht fähig sind, diese Kontinente der Sprache zu besetzen. Das ist begrenzt in unserer Fähigkeit. Das heißt, die Sprache, die wir tatsächlich produzieren, also unsere tatsächliche, von uns gesprochene Sprache, wird nicht gesehen als Produkt unserer Anstrengungen, sondern als Produkt unserer Unzulässigkeit. Wären wir wirklich vortrefflich sozusagen, wären wir adäquat der Sprache, hätten wir diese Sprache in der Form, wie wir es nicht. Und so, das ganze Modell, also diese ganze Überlegung von Deleuze ist eine brillante Übertragung dieses Foucault'schen Modells auf die Bilder und so. Durch diesen Umweg, durch die Lichtmetaphysik, von Deleuze. Übrigens, wenn ich sage Lichtmetaphysik, dann tue ich das nicht zufällig. Zum Beispiel die Schwester von